Die Gnade unseres Herrn Jesus Christus und die Liebe Gottes und die Gemeinschaft des Heiligen Geistes sei mit uns allen. Amen. Der amerikanische Bestsellerautor John Ortberg, der erzählt von einem christlichen Ehepaar, das sich in seiner Wohngegend dort um die Menschen bemüht hat, auch Menschen, die eigentlich mit dem Glauben gar nicht so viel am Hut hatten. Und sie haben da ein weiteres Ehepaar kennengelernt, ein Ehepaar, das eigentlich schon seit langem auf Nachwuchs hoffte, aber es hat sich nichts getan. Und dieses christliche Ehepaar hat gesagt, wir werden für euch beten. Und ein paar Monate später kam dann diese Frau dort ganz glücklich und hat gesagt, stellt euch vor, ich bin schwanger. Und dann hat die Frau gesagt, okay, dann werden wir jetzt natürlich erst recht für euch beten und für die Schwangerschaften alles. Dann, nach einiger Zeit, ging dann diese Frau bei einer ihrer Untersuchungen, kam die zurück von der Untersuchung und hat gesagt, der Arzt hat gesagt, das ist nicht nur ein Kind, es sind zwei, es sind Zwillinge. Und dann hat dieses christliche Ehepaar gesagt, da müssen wir erst recht natürlich für euch beten, wir werden weiter für euch beten. Und dann kam noch eine Untersuchung, die nächste Untersuchung, und da hat der Arzt entdeckt, dass es in Wirklichkeit Drillinge sind. Und dann ging die Frau zu ihren christlichen Freunden und hat gesagt, hört jetzt auf zu beten. Liebe Gemeinde, wenn es darum geht, ob Gott Gebet erhört oder wie er Gebet erhört, dann gibt es natürlich ganz unterschiedliche Erfahrungen. Da gibt es Leute, die sagen, ja, ich habe schon ganz tolle Dinge erlebt, wie Gott mein Gebet erhört hat. Und dann gibt es die anderen, die sagen, ich habe es auch probiert, hat gar nichts gebracht. Null und gar nichts bringt das. Und wieder andere stehen vielleicht dabei und sagen, ehrlich gesagt, ich habe es noch gar nicht ausprobiert. Hören wir jetzt dazu eine Geschichte aus dem Matthäusevangelium aus dem 15. Kapitel. Jesus verließ Galiläa und zog nach Norden in die Gegend von Tyrus und Sidon. Eine kanaanäische Frau, die dort lebte, kam zu ihm und bat ihn inständig, hab Mitleid mit mir, o Herr, Sohn Davids. Meine Tochter hat einen bösen Geist in sich, der ihr schlimme Qualen bereitet. Aber Jesus antwortete ihr nicht. Er sagte kein Wort. Seine Jünger drängten ihn, die Bitte zu erfüllen. Sie belästigt uns sonst weiter mit ihrer Bettelei. Und da sagte er zu der Frau, ich bin gesandt worden zum Volk Israel, zu Gottes verlorenen Schafen und nicht zu denen, die keine Juden sind. Aber sie lief hinter ihm her und warf sich vor ihm nieder und sie bat ihn, Herr, hilf mir doch. Es ist nicht recht, den Kindern das Essen wegzunehmen und es stattdessen den Hunden vorzuwerfen, sagte er. Du hast recht, Herr, sagte die Frau. Aber selbst die Hunde dürfen die Krümel fressen, die vom Tisch des Herrn fallen. Und da sagte Jesus zu ihr, Frau, dein Glaube ist groß. Deine Bitte soll erfüllt werden. Und im gleichen Augenblick wurde ihre Tochter gesund. Liebe Gemeinde, ich weiß nicht, wie es Ihnen da geht, wenn man diese Geschichte so zunächst liest oder hört. Und vielleicht haben Sie am Anfang auch gedacht, was, das darf ja nicht wahr sein. Das passt doch nicht in die Vorstellung, die wir von Jesus haben. Dass Jesus so abweisend ist, so kühl, so distanziert. Normalerweise kennen wir doch diesen Jesus als einen freundlichen, zugewandten, hilfsbereiten Jesus. Ein Jesus, der sagt, kommt her zu mir, die ihr mühselig und beladen seid. Und hier ganz anders. Ist das der Jesus, von dem der Apostel Petrus sagt, werft alle eure Sorgen auf ihn? In dieser Geschichte lässt Jesus erstmal komplett abblitzen. Er stößt sie vor den Kopf. Er behandelt sie wie ein lästiges Anhängsel. Und er redet mit den Jüngern über diese Frau. Und erst nachdem es einfach diese penetrante Drängelei immer weitergeht, irgendwann reagiert er dann. Aber das ist doch die Frage, passt das eigentlich in unser Bild von Jesus? Und liebe Gemeinde, ich denke, diese Geschichte, die korrigiert ein bisschen, denke ich, auch unser Bild von Jesus. Die Christenheit in Europa und besonders, denke ich, auch die Christenheit in Deutschland, die hat Jesus handzahm gemacht, verniedlicht, passend gemacht. Jesus, der Erfüller unserer Wünsche, Jesus so ein bisschen das wie eine Art Sandmännchen, mit dem man da besser schlafen kann. Ein Segenspender. Wir degradieren ihn. Es gab eine Diskussion mal, ich weiß nicht, wo die genau war, und im Lauf dieser Diskussion, da hat ein, und es war in einer Kirche oder im Gemeindehaus, also eine kirchliche Veranstaltung, und da hat im Lauf der Diskussion hat ein junger Mann sich gemeldet und hat gesagt, ich habe an Gott gar kein Interesse. Und da hat der Pfarrer gesagt, lieber Mann, es ist überhaupt nicht entscheidend, ob du Interesse an Gott hast. Es ist die Frage, ob Gott Interesse an dir hat. Und ich denke, wir tun manchmal so, als müssten die Engel im Himmel Halleluja rufen, wenn wir uns endlich mal aufraffen, an Gott zu denken, vielleicht mit Gott zu reden, zu beten. Und wir vergessen, dass das ein Geschenk ist, eine Gnade ist, dass wir mit Gott reden dürfen, dass es eigentlich ein Wunder ist, dass der Herr der Welt, der Schöpfer, dass der sagt, ihr dürft zu mir kommen. Das ist nicht unser Recht, das wir uns verdient haben. Das ist ein unverdientes Vorrecht, dass wir bei ihm Audienz haben können, eine Gnade. Und Gnade heißt, ein Geschenk bekommen, das man überhaupt nicht verdient hat. Ja? Wenn ein ungezogenes Kind, was sich böse benommen hat, ein Geschenk bekommt, dann ist dieses Geschenk Gnade. Darum geht's. Und interessant in dieser Geschichte ist, dass diese Frau anscheinend das irgendwie auch gewusst hat. Denn die kommt hier nicht zu Jesus mit dieser Erwartung, Jesus, jetzt bin ich gerade mal da, jetzt habe ich mich mal aufgerafft, jetzt bitte Jesus gleich, hilf mir. Nein, diese Frau, sie weiß um ihre Stellung. Sie weiß zum einen, sie ist eine Frau aus Kana, eine Syrerin. Sie kennt sich nicht aus mit dem jüdischen Glauben. Sie kennt sich nicht aus in der Bibel. Sie gehört nicht zu dem Volk Gottes. Sie ist eine Außenstehende, sie ist eine glaubensferne, eine kirchenferne Frau. Sie kennt den Gott Jahwe, den Schöpfergott nicht. Sie kennt Jesus auch ja zunächst nicht. Aber sie hat irgendwie wohl gehört, dass die Juden auf einen warten, auf einen Messias, einen Helfer, einen Retter, einen Heiland. Und sie hat wohl auch mitgekriegt, dass eben diese Person hier in der Nähe sein soll. Und deswegen rafft sie sich auf und sie geht dorthin, nimmt allen Mut zusammen. Und sie ist da sicher mit klopfendem Herzen zu Jesus gekommen. Weil ihr Herz nämlich gesagt hat, das darfst du nicht. Du gehörst nicht dazu. Du gehörst nicht zu diesen frommen Wips. Wie kommst du dazu, dass du jetzt erwartest, dass Jesus dir helfen soll? Ruf doch deine Götter an. Sie hat bisher wahrscheinlich und mit Sicherheit nie nach diesem Gott der Juden gefragt, ihr Leben lang nicht. Und doch richtet sie jetzt ganz ihre Hoffnung auf Jesus. Und zwar deswegen, weil sie sagt, meine Not ist so zum Himmel schreiend, deswegen mache ich das. Sie ist verzweifelt. Sie ist verzweifelt, weil ihre Tochter in einer Situation ist, wo sie sagt, das kann nicht mehr so weitergehen. Das hält niemand mehr aus. Das ist unmenschlich. Aber diese Frau, sie ist nicht nur verzweifelt, sondern sie ist auch verzweifelt allein. Denn in der damaligen Kultur dort, da wäre es eigentlich die Sache des Mannes gewesen, sich darum zu kümmern. Aber von dem sieht und hört man nichts. Sie kommt alleine. Wahrscheinlich hat sie vielleicht sogar die ganze Familie im Stich gelassen. Und vielleicht haben die Leute auch zu ihr gesagt, schick dich jetzt in dein Schicksal. Du hast jetzt lang genug herumgesucht und herumgedoktert und herumgejammert. Da ist nichts zu machen. Mach jetzt nicht hier die ganze Gegend schalu, schick dich rein. Aber in ihrem Herzen geht das nicht. In ihrem Herzen regt sich ihre Mutterliebe und deswegen sagt sie, ich muss alles unternehmen, um der Tochter zu helfen. Und dann wirft sie alle Zweifel weg, alle Ängste weg. Und sie überschreitet Grenzen, sie überschreitet Tabus. Und sie nimmt die Abfuhr in Kauf, sogar von Jesus zunächst. Und trotzdem, dass Jesus zunächst so kühl, so distanziert reagiert, trotzdem schlägt es bei ihr nicht um. Sie gibt trotzdem Jesus die Ehre. Sie sagt, Jesus, Sohn Davids. Und das ist der Titel gewesen für den Messias. Jesus, Sohn Davids, der höchste Titel. In den Überresten des zerstörten Warschauer Ghettos, da hat man ein erschütterndes Gebet eines Juden gefunden. Und zwar klagt er in diesem Gebet zunächst Gott alle Not und er fragt Gott, warum hilfst du nicht? Gott, warum passiert das alles? Warum so ein Drama? Warum solche schrecklichen Dinge? Und dann endet dieses Gebet mit folgenden Worten. Und dennoch, Herr sei gelobt in Ewigkeit. Ein Jude im Warschauer Ghetto. Und dennoch, Herr, sei gelobt in Ewigkeit. Und das erinnert an Psalm 73. Dennoch bleibe ich stets an dir, denn du hältst mich bei meiner Hand. Auch wenn mir gleich Leib und Seele verschmachtet, dennoch, trotzdem. Und so gibt diese Frau Jesus die Ehre. Sie gibt ihm sogar Recht. Sie verteidigt sich nicht, sie diskutiert nicht, sie rebelliert nicht, sie sagt, ja, Herr. Ja, Herr. Wir kennen das doch alle bei uns, diese Vorwürfe, die vorgetragen werden gegen Gott. Warum kann Gott das zulassen? Warum passieren so viele schreckliche Dinge in der Nähe, in der Ferne in dieser Welt? Warum? Warum erhört Gott das Gebet nicht? Warum, warum, warum? Diese Frau, sie weiß, ich kann hier nichts einklagen. Ich kann nichts einfordern. Aber was ich kann, das ist schreien und rufen und beten und bitten. Und das tut sie. Und sie ruft und sie betet und sie schreit und sie bittet. Und sie vertraut darauf, dass dieses Wort von Jesus nicht das letzte war, dass er sie da so abgekanzelt hat. Sie lässt nicht nach. Das letzte Wort dieses, wenn er wirklich dieser Messias ist, wenn er wirklich dieser Retter ist, wenn er der Heiland ist, dann kann das nicht sein letztes Wort sein. Daran hält sie fest. Auch wenn alles dagegen spricht. Und sie sieht ein kleines Türchen, einen kleinen Spalt, ein kleines Türchen in ihrer Hoffnung auf. Ein kleines Türchen, das Jesus auftut, nämlich als Jesus auf einmal davon redet, von den Hunden, die hinter den Kindern zurückstehen müssen. Wenn man das so zunächst liest, denkt man, das ist ja völlig abweisend, ja, negativ. Aber man muss gucken, im griechischen Text wird da deutlich, dass Jesus hier bei den Hunden nicht von den Straßenködern redet, sondern von den Schoßhunden. Die Schoßhunde. Und diese Frau in diesem Wort, sie sieht einen kleinen Spalt und sie stößt die Tür auf und sie sagt, ja, Jesus. Und wenn ich ein Schoßhund bin, aber der Schoßhund gehört auch zur Familie. Der sitzt auf dem Schoß oder der sitzt unter dem Tisch, aber der kriegt auch was ab. Und irgendwie hat sie den Eindruck, dieser Jesus hat so viel zu geben, dass es nicht nur für seine Kinder reicht, sondern auch noch für all die anderen. Alle, die zu ihm kommen, dass es so reich ist, dass der Tisch überfließt von seinen Gaben und dass die Kinder gar nicht alles verzehren können, dass es auch noch reicht für das Schoßhündchen. Und daran hält sie sich fest. Und dann kommt die Wende. Und dann sagt Jesus zu ihr, Frau, dein Glaube ist groß, dein Vertrauen ist groß. Dir geschehe, wie du willst und die Tochter wird gesund in derselben Stunde. Liebe Gemeinde, diese Frau, das war eine Kämpferin. Und darin ein großes Vorbild. Weil ich denke, das ist ja oft bei uns das Problem und vielleicht gerade auch in unserer westlichen Gesellschaften, dass viele gar nicht mehr kämpfen gelernt haben. Ja? Wenn ein Kind etwas gewollt hat, dann hat es nur ein bisschen rumgeschrien und dann haben die Eltern das gemacht. Oder wenn man in der Schule hätte kämpfen müssen, dann haben die Eltern gleich gesagt, es sind nur die Lehrer schuld. Oder vielleicht hätte jemand kämpfen müssen um eine Beziehung, um eine Ehe, aber lief davon, hat sich zurückgezogen, weil man das Kämpfen nicht gelernt hat. Aber diese Frau war eine Kämpferin, die lässt nicht locker. Die klammert sich an Jesus, trotz negativer Erfahrungen. Trotzdem, dass er sie nicht behandelt, sagt sie, nein, das kann nicht sein. Das ist doch der Jesus, kommt her zu mir, die ihr mühselig und beladen seid. Liebe Gemeinde, das ist nicht nur eine Geschichte von damals. Dieses Befremdliche, zunächst einmal dieses an Jesus, dieses Befremdliche an Gott, das gibt es ja auch heute. Da ist ja vielleicht jemand, der hat den Eindruck, in der Kirche schauen die mich irgendwie so komisch an. Da komme ich einmal in die Kirche und dann, wie gucken die mich an? Wie inspizieren die mich? Vielleicht hat jemand so auch dieses Gefühl und fragt sich, gehöre ich da überhaupt dazu? Gehöre ich überhaupt dazu, zu den Christen, zu der frommen Gemeinde? Darf ich überhaupt beten? Vielleicht sagt auch jemand ich habe eigentlich mein Leben lang nicht so wirklich viel nach Gott gefragt. Darf ich jetzt kommen, jetzt, wenn ich vielleicht ein Problem, eine Schwierigkeit habe, darf ich jetzt kommen? Wird er mich hören? Oder wieder ein anderer, der sagt vielleicht, ich bete, aber es passiert nichts. Keine Antwort, nichts geschieht. Und das ist ja die große Not, die uns jeder Christ kennt, dass man so Dinge erlebt, wo man den Eindruck hat, Gott schweigt, Jesus schweigt. Wir leiden darunter, weil wir nicht wissen, warum. Aber dann können wir das heute aus dieser Geschichte mitnehmen. Hoffentlich bleiben wir dann trotzdem so hartnäckig wie diese Frau. Und wir kämpfen und wir beten und wir bitten und wir flehen. Wir klammern uns an Jesus, weil wir wissen, dass er hört. Auch wenn es scheint, dass er hinter einer unsichtbaren Mauer sich verborgen hätte. Am Ende lobt Jesus den Glauben dieser Frau. Er sagt, das war gut, dass du so trotzig dran geblieben bist. Dass du nicht locker gelassen hast. Was wäre passiert, wenn die Frau gleich umgekehrt wäre, nach Hause gegangen hätte, gesagt, das mit dem Jesus hat auch nichts gebracht. Und daran zeigt sich vielleicht auch manchmal, dass Gott vielleicht auch schaut, wie ernst wir es wirklich meinen mit unseren Gebeten. Der württembergische Pfarrer Johann Christoph Blumhardt, der hat es mal ein bisschen drastisch ausgedrückt, der hat Folgendes gesagt. Er hat gesagt, es geht eben nicht so, dass Gott immer gleich reagiert, wenn so ein frommer Bruder oder so eine fromme Schwester kommt und meint, Gott müsse auf Kommando zu Willen sein, Gott müsse Gebete erhören. Wir meinen ja manchmal, das muss so sein. Wir rufen und Gott muss antworten. Und das macht er auch manchmal. Aber ganz oft ist es anders, dass es lange dauert. Manchmal, dass es Zeit braucht. Vielleicht auch, um deutlich zu machen, ist es wirklich dein tiefes Anliegen? Oder ist es einfach nur so dahergeredet? Oder ist es wirklich ernst? Und vielleicht auch, ist es vielleicht auch so, dass wir, indem wir länger auch beten und drüber nachdenken, dass vielleicht auch deutlich wird, es sind vielleicht auch Dinge in unserem Leben, die so nicht gut sind. Wo Jesus sagt, da muss in deinem Leben noch was in Ordnung gebracht werden. Da gibt es Verhaltensweisen, da gibt es Dinge, da gibt es Schuld in deinem Leben. Dinge, die er nicht gerne sehen möchte. Und er sagt, aber ich bin bereit, dir sie zu vergeben. Aber das muss erst erledigt werden, bevor wir die anderen Baustellen anschauen. Die Hauptbaustelle, deine Beziehung zu Gott, zu deinen Mitmenschen, deine Schuld. Und diese Frau ist insofern auch ein Vorbild, dass sie sich demütigen kann. Da bleibt einem ja die Spucke weg, wenn man das so liest, ja, dass die Frau das sofort aufnimmt und sagt, ja, und wenn ich ein Schoßhund bin, okay. Wir müssen jetzt sicherlich jetzt nicht unbedingt das nachsprechen mit diesem Satz von dem Hund, aber die Richtung ist klar, denke ich. Diese Frau kann sich zurücknehmen. Sie stellt nicht ihren Glauben in den Vordergrund. Sie sagen nicht, schau mal, Jesus, wie weit ich hierher gereist bin, was ich auf mich genommen habe und was weiß ich. Nein. Sondern diese Frau, sie demütigt sich. Sie sagt, ja, Herr. Alles, Herr, bist du. Und darauf kommt es an, dass wir beides zusammenbringen, dass wir einerseits sagen, jawohl, wir haben es nicht mit dem Sandmännchen zu tun und nicht mit dem Nikolaus, sondern wir haben es mit dem lebendigen Gott zu tun. Und eigentlich hätten wir kein Anrecht, dass wir da kommen und ihm die Ohren voll heulen. Aber dass wir das Zweite eben genauso festhalten, dass wir sagen, und er ist trotzdem und dennoch ist er unser Vater im Himmel. Und am Ende wird er schließlich doch uns hören und er wird uns eine Antwort geben. Das ist zugegebenermaßen eine schwere Geschichte, eine dunkle Geschichte, diese Erzählung von dieser Frau. Aber sie ist genauso dunkel und so schwer wie manchmal unser Leben. Aber es ist zum Gleichen eine herrliche Geschichte. Es ist eine herrliche Geschichte mit einer ganz wichtigen Botschaft. Die Botschaft heißt nämlich, du darfst Gott vertrauen, auch dann, wenn du seine Liebe nicht erkennst und wenn du den Eindruck hast, da ist alles zu, da geht gar nichts. Du darfst ihm vertrauen. Du darfst zu Jesus schreien, auch wenn er stumm ist. Und es scheint nur so, dass er stumm und taub ist, er hört dich. Du darfst kämpfen um den Platz am Tisch des Herrn und du darfst bitten und schreien, Jesus, hör mich, Jesus, hilf mir. Und dann wird er auch zu dir und zu mir irgendwann sagen, steh auf und geh in Frieden. Amen.